Neue Woche, neue Podcast. Ich habe euch letztens versprochen, dass wir jetzt alle gemeinsam fit bleiben. Das hat so semi funktioniert. Danke Malte an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, mit einem Tag Verspätung blicken wir auf die vergangene Woche. Wir blicken zurück auf Wolfsburg, Frankfurt und Mannheim. Und ich glaube, die These, ja, die kommt jetzt doch auch noch sehr zur richtigen Zeit. Die These zu den Special Teams. Dann blicken wir nochmal ein bisschen auf die Liga und wir blicken voraus auf Schwenningen und Köln. Das sind nämlich unsere kommenden Gegner und damit läuten wir quasi, nicht nur quasi, wir läuten damit den Dezember ein. Den sehr ereignisreichen Dezember. Viel Spaß mit Folge 254.
Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 3.12. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent gehabt. Malte, hattest du einen schönen ersten Advent?
Ja, ich lag nur rum. Ja. Ich war ja mit dir unterwegs. Das hat dann direkt abgefärbt und da hat es mich doch erkältungstechnisch so ein bisschen wieder gepackt. Aber ich habe mich, glaube ich, noch so gerade so aus diesem kompletten Sumpf rausziehen können. Aber man muss dazu sagen, gerade in der Schule momentan, also heute beispielsweise, haben in den Klassen mehr als die Hälfte teilweise gefehlt der Kinder. Es ist wirklich sehr, sehr krass, was da gerade grassiert. Aber ja, ich bin podcastfähig, war wieder arbeiten und freue mich, dass ich hier mit dir heute sitzen darf. Wie hast du denn das Wochenende so überstanden?
Gut, sehr gut. Obwohl ich draußen war, das reicht ja meistens mein Immunsystem schon, um krank zu werden in den letzten Wochen, geht's mir erschreckend gut. Wir waren ja gemeinsam, hast du gerade gesagt, gemeinsam unterwegs, haben uns mal Fußball im Weserstadion angeguckt. Ja, wir wurden da jetzt, gut, dass wir nicht verwöhnt werden, was das Sportliche betrifft in den letzten Wochen, das sind wir ja gewohnt. Da hat Werder uns auch keinen Abbruch getan. Aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Den Sonntag auch noch gemütlich ausgehen lassen, auch mit Tennis. Ich habe das erste Mal, Malte, ich habe das allererste Mal gegen einen Kumpel gewonnen. Ja.
Geil. Geil. Wir hatten noch drüber gesprochen, dass du dich so ein bisschen beschwert hast bei mir. Ja, ich gewinne das noch nicht. Mhm. Aber das hat wahrscheinlich geholfen, dass wir einfach nur drüber sprechen mussten und dann zack. Sie
muss man manchmal auch ein bisschen beschweren. Und wir hatten ja auch Tennisstunden zusammen gehabt. Also du hast mir Tennisstunden gegeben und mir ein bisschen was gezeigt. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Das konnte ich noch nicht so richtig in die Tat umsetzen. Ich glaube, du musstest dich so ein bisschen wie Alex Sulzer fühlen, als ich dir beim nächsten Mal dann gesagt habe, dass ich schon wieder verloren habe, nachdem du Trainingsstunden gegeben hast. Aber jetzt komplett umgesetzt. Genauso wie hoffentlich die Pinguins am kommenden Wochenende gegen Schwenningen und gegen Köln. Das ist die große Hoffnung. Damit der fließende Übergang Richtung Eishockey. Und darüber wollen wir auch sprechen. Auch wenn es uns vielleicht in den ein oder anderen Punkten nicht ganz so leicht fällt, rollen wir es mal wieder chronologisch von hinten nach vorne auf. Wir blicken erstmal zurück auf, ja, sagen wir so wie es ist, ein Katastrophenspiel. Das Spiel zu Hause gegen Wolfsburg. Die drei sicher geglaubten Punkte, die es immer gibt bei Heimspielen gegen Wolfsburg, einfach futsch. Was war los, Malte?
Ich glaube, das erste Mal seit 2022, dass wir ein Heimspiel gegen Wolfsburg nicht gewinnen konnten, ich war da und es war, ja, im ersten Drittel war es ein ziemlich merkwürdiges Spiel, würde ich sagen, weil Bremerhaven hatte so ziemlich nahe an 100% Spielkontrolle. Wolfsburg hat eigentlich gar nichts gemacht, außer die Tore. Und das ist natürlich dann beim Sport das Wichtigste, haben eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts dann 2-0 geführt. Es war, glaube ich, ein Powerplay-Tor und eins bei 5 gegen 5, ein klassischer Konter, den Justin Faeser da auch sehr gut reinschweißt, muss man natürlich auch, oder gehört zur Wahrheit dazu, dass die Wolfsburger Tore auch alle sehr, sehr schön waren. Also es war jetzt kein Gammeltor dabei. Aber Bremerhaven ist dann wirklich von Drittel zu Drittel schwächer geworden. Und es war wirklich kein ansehnliches Spiel. Es hat auch so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Generell bei unserer Kurve auch, muss man sich eingestehen, da war dann irgendwann auch so ein bisschen die Luft raus.
Fandest du, dass das zweite Drittel, also ja, wenn man 4-0 verliert, dann ist jetzt nicht vieles Positives da, aber fandest du wirklich das zweite Drittel der Pinguins so schlecht?
Nö, aber ich fand es schwächer als das erste. Ja. Also ich fand das erste eigentlich noch mit am besten, so, weil da haben sie sich Chancen rausgespielt, da waren sie auch druckvoll, hat natürlich mit dem Tor dann nicht geklappt, waren auch ja Chancen dabei, ich glaube meine Urbas trifft einmal die Latte und es war so ein bisschen Pech, wie immer auch, ist im Sport natürlich auch immer so, aber dann im zweiten Drittel fand ich, hat ja der Motor schon so ein bisschen gestottert und im letzten Abschnitt war dann gar nichts mehr los, also da ist das Spiel ja völlig vor sich hingeplätschert. Und Wolfsburg hat das dann auch, gehört auch dazu, souverän nach Hause verteidigt, haben auch nicht so diese Riesendinger zugelassen. Und wenn, war Strahlmeier da, der hatte einen sehr guten Tag. Bei uns kann man, glaube ich, auch nochmal sagen, Leon Hungerecker ausgewechselt nach dem dritten Gegentor. Eher untypisch für Pinguins-Verhältnisse, hatten wir jetzt so noch nicht gesehen in der Kürze der Zeit. Aber es war auch einfach wieder ein unlucky Tag für ihn. Also ja, er hat selber gesagt, er kann alle drei halten. War einfach unglücklich und ja, die Reaktion der Trainer war dann aber schon deutlich. Also so früh ihn rauszunehmen nach drei Gegentoren ist eigentlich sonst nicht so typisch für die Pinguins.
Komplett untypisch, wenn man das mal nochmal unterstreichen will. Also den Torhüter zu ziehen, du hattest, ich glaube am Samstag hatten wir da ganz kurz drüber gesprochen, da zieht Alex Sulzer Hungerecker nach dem 3-0 war das ja. Und du meintest, das macht er wirklich nie, selbst gegen die Franzosen. Als er 8 Dinger gekriegt hat, hat er den einfach im Tor versauern lassen. So, unterm Strich. Also daran hat man schon gemerkt, dass, ich weiß auch nicht, ich kann dir nicht erklären, warum er es genau jetzt gemacht hat. Er muss vielleicht das Gefühl gehabt haben, damit kriegt man den Umschwung hin. Irgendwie die Mannschaft ist nicht so schlecht. Irgendwie braucht sie nochmal so einen Klaps irgendwie oder so. Ich weiß nicht. Es war ganz untypisch, wie du schon sagtest. Hat mich auch sehr überrascht. Typisch hingegen war, dass wir im allerersten Unterzahlspiel direkt wieder die Bude gekriegt haben. Das kannst auch wirklich niemandem mehr erzählen. Unterzahlspiel, Überzahlspiel kommen wir ja gleich eh nochmal zu, ne?
Ja, insgesamt kann man sagen, Wolfsburg hat sich den Sieg da dann doch auch irgendwo verdient. Sie haben es gut verteidigt, haben die Tore gemacht, waren effizient. Und wir haben Chancen liegen lassen, haben ja dann auch immer weiter nachgelassen, deswegen geht die Niederlage in Ordnung, trotzdem ein Tor wäre schon ganz nett gewesen an einem Mittwoch. Ich habe eben noch die Stimmung angesprochen, dass so ein bisschen natürlich das Ergebnis auch auf unsere Stimmung quasi geschlagen hat. Das soll gar nicht heißen, dass da keiner mehr gesungen hat oder irgendwas probiert wurde, ganz im Gegenteil, es wurde versucht, aber so der Großteil hat dann, glaube ich, auch irgendwann so ein bisschen ja leider resigniert und gedacht, Mensch, an dem Tag heute, das soll einfach nicht sein. Und Wolfsburg, die hatten, ja, wie ich finde, auch wenn es ein Mittwoch war, finde ich ganz enttäuschend wenig Menschen dabei. Also da erwarte ich eigentlich schon, dass bei dieser doch kurzen
auch schön,
Entfernung...
Dass du Menschen sagst und nicht Fans.
Ja, Fans natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Da war wenig los im Block der Gäste. Habe ich anders erwartet. Aber naja, es war einfach so, wie es war. Und zwei Tage später war es ja dann direkt viel besser. Da war ja quasi die Wiederauferstehung der Pinguins in sämtlichen Formen im ersten Drittel.
So. Ich wollte es gerade eingerätschen nochmal, aber nur im ersten Drittel. Nichtsdestotrotz war das so die Antwort, die man sich erhofft hat, vor allem nach so einem Heimspiel gegen Wolfsburg, wo wirklich nicht viel zusammengelaufen ist, wo auch Pech dazu kam und. Da hat man schon verlangt, dass sie halt mit Wut im Bauch rauskommen. Und dann vor allem gegen Gegner wie eben halt die Löwen Frankfurt, die halt einfach schlagbar sind und schlagbar sein müssen, wenn man oben mitspielen will, eine Reaktion zu zeigen. Und das hatten sie zu 100% gezeigt. Das war von vorne bis hinten ein absolut dominantes erstes Drittel. Und im Strich kann man auch sagen, auch wenn das Spiel ab dem zweiten Drittel nicht mehr so wahnsinnig spektakulär war, aber wir waren halt wirklich die tonangebende Mannschaft über die komplette Strecke. Ich hatte bis auf einmal kurz, dazu kommen wir gleich auch nochmal schnell, nur einmal kurz hatte ich das Gefühl, das rinnt uns ein bisschen aus den Händen gerade das Spiel, aber das waren wirklich nur diese 3-4 Minuten, wo ich dann wirklich in Stottern kam. Ansonsten war es von vorne bis hinten, waren wir die dominantere und bessere Mannschaft. Genau das, was man sich halt auch von den Fish und Penguins versprochen hat. Plus, und da sehen wir es halt, was auch oftmals den Unterschied machen kann, die Unterzahlsituation. Wir haben weniger Strafen gezogen. Natürlich hatten wir eine Strafe und direkt wieder ein Gegentor bekommen. Wirklich, ich kann nicht mehr, wirklich, ne? Also die Unterzahlsituation, die sind wirklich grandios schlecht. Aber wir haben es wirklich vermieden, in Unterzahl zu gehen. Und das, damit wurden wir belohnt. Wir haben halt deutlich weniger Gegentore bekommen als in den Spielen zuvor damit. Also unterm Strich ein hochverdienter Sieg. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass das erste Drittel über drei Drittel quasi gezogen wird. Genau diese Leistung. Ja. Und für mich resultiert natürlich aus dem Spiel auch mein Gewinner der Woche. Weil mit so einem Tor musst du Gewinner der Woche sein. Und das ist Wladimir Emminger. Wahnsinn. Den mit so einer Präzision in den Winkel reinzuwerfen, das ist schon irre. Das ist schon wirklich, der hat sie wirklich aufgeregt. Der hat auch kein Lächeln dafür übrig gehabt. Das kann ich auch komplett verstehen. Ich fand schön, wie die Jungs neben ihn getröstet haben, dann noch kurz oder ihm noch so einen Klaps gegeben haben. Aber das passierte nur einmal in der Karriere.
Ich dachte eben, du willst mit deinem Wortspiel, es ist ihnen aus den Händen, oder es rinnt ihnen aus den Händen, dass du, dass du damit darauf anspielen möchtest. Aber ja, passte natürlich ganz gut. Okay. Ja, es war eine kuriose Situation. Konnte ich leider von meinem Platz aus gar nicht so gut sehen. Man konnte es ungefähr erahnen, was passiert ist. Weil, also es war ja weit und breit kein Frankfurter in der Nähe, als der Punkt da Richtung Tor kam. Aber es, Gott sei Dank, hat es dann nicht mehr so den großen Ausschlag gegeben. Penguins haben sich gut gefangen nach dem zweiten Gegentor dann. Haben ja dann auch noch das fünfte selber gemacht. Christian Weise mit dem Doppelpack. Der ist im Moment natürlich sehr gut in Form.
Wahnsinn, oder? Muss man auch mal ganz kurz nochmal erwähnen. Vielleicht ist das dein Gewinner, ich weiß es nicht. Mir fällt es auch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, einen Gewinner wirklich zu küren in dieser Woche. Aber was der momentan abreißt, irre.
Doch, ich finde schon, dass man den da auf jeden Fall, können wir einfach mal vorwegnehmen, als Gewinner der Woche ruhig nehmen kann. Ja, ne? Weil eigentlich fällt natürlich schon eher nur dieses 5:2 mit in die Wertung, weil wir haben das Spiel gegen Wolfsburg angesprochen, es war phasenweise nicht schlecht, aber natürlich sowohl offensiv als auch defensiv noch ausbaufähig. Und wenn man das dritte Spiel nimmt gegen Mannheim, das kann man einfach ganz, ganz kurz halten auch, um das zu besprechen, weil wir waren komplett chancenlos. Und das ist halt, es ist manchmal auch einfach okay, dass das so ist, weil Mannheim ist eine überragende Mannschaft, die sind gut drauf, die haben einen Top-Kader, die haben uns von Sekunde 1 an komplett dominiert, läuferisch, zweikampfmäßig, alles. Und dann ist es auch, dann ist es einfach mal so ein Tag, wo du da halt 4-0 in Mannheim verlierst und Punkt.
Ja, will ich gar nicht viel hinzufügen. Nun auch das nochmal hervorheben, dass, also klar, kann ich verstehen, dass du auch sagst, dass man auch manchmal chancenlos sein darf, aber dass in dieser, also dass man so chancenlos einem Gegner gegenüber steht, das hatten wir wirklich sehr, sehr lange nicht mehr. Das muss man leider auch dazu sagen. Ich kann mich an irgendein Spiel jetzt aus dieser oder letzter Saison erinnern, ich glaube halt nicht, jetzt ad hoc wenigstens nicht, wo man wirklich hinterher da stand und sagt, diese Niederlage, irgendwie tut die gar nicht so sehr weh, weil wir waren noch nicht mal einen Zentimeter dran, überhaupt da einen Punkt mitzunehmen.
Wir waren wirklich weit von noch, weg, ja.
Ja, total weit. Also wir können uns wirklich mit einem 4-0 sehr glücklich schätzen. Wir hatten zeitweise ich weiß gar nicht, wie es hinterher war, aber eine Zweikampfquote von 30%. Und das ist unterirdisch, Malte. Das ist wirklich unterirdisch. Aber da hat Mannheim gezeigt, was sie drauf haben. Dass sie ein kleines Formtief hatten, jetzt vielleicht in den letzten Wochen. Aber gegen uns haben sie gezeigt, was im Potenzial in ihnen steckt. Und gegen uns haben sie auch gezeigt, warum sie für mich persönlich und für ganz viele andere ja auch der größte Anwärter auf den Titel in dieser Saison sind. Und da gebe ich dir dann wiederum den Punkt zu sagen, gegen so eine Mannschaft darf man auch unterlegen sein. Aber vielleicht nicht so sehr.
Ja, so ein bisschen mehr hatte man sich da natürlich erhofft. Hat auch am Fernseher nicht so viel Spaß gemacht, leider, das Spiel. Und dann Maxi Frenzrepp, der Arsch, mit dem Shutout auch noch. Ne?
Unser Maxi. Ja, gegen uns performt er wie blöde, ne?
Also. Ja, generell ist er, glaube ich, drittbester Goalie in der Liga von den Werten her, also ist wieder sehr gut unterwegs und wir gönnen ihm das natürlich auch, ist doch klar, aber gerne auch die Shutouts einfach mal gegen andere Mannschaften machen, nicht gegen Bremerhaven. Ansonsten vielleicht dazu noch, wir haben zwei Mails bekommen, beziehungsweise Nachrichten bei Insta zum Wochenende. Genau, Tobi hat uns nämlich geschrieben, dass das 5:2 gegen Frankfurt erstmal ein Spiel für Spektakel, Malte, war. Das stimmt, das fing sehr gut an. Und dass du richtig getippt hast, 5:2.
Das hat er gesagt, ich lese es hier nur gerade im Skript, ich habe es komplett vergessen, was ich getippt habe. Ja. Ehre. Hat schön, dass er es nochmal gesagt hat. Ja,
gefällt mir gut. Die Hörer haben das hier im Blick, was wir tippen. Wir achten da gar nicht mehr drauf. Aber nee, und dann hat uns Jörn noch eine Zusammenfassung von allen dreien Spielen eigentlich geschickt. Passt ganz gut zu dem, was wir schon gesagt haben. Ist nochmal so ein Fazit. Mittwoch einfach nicht gut genug gewesen. Gegen Frankfurt so ein bisschen Glück gehabt für uns auch, dass Frankfurt sehr, sehr harmlos war. Also die haben natürlich auch uns das Leben leicht gemacht, sage ich mal, dass wir auch gar nicht in die Situation kamen, wo wir Strafen ziehen müssten. Und Mannheim, ja, sagt er auch, einfach an diesem Tag viel zu gut für uns gewesen. In allen Belangen unterlegen. Und deswegen, so kommen die drei Ergebnisse zustande. Aber zweimal 4-0 zu verlieren in einer Woche ist schon irgendwie doof. Macht nicht so viel Spaß.
Nee, null. Macht wirklich gar keinen Spaß. Vor allem der Gegentorschnitt, der ist jetzt nicht gerade gesunken in den letzten drei Spielen, wenn man das danach geht. Das ist wirklich, also 10 Gegentore in drei Spielen, das ist happig.
Kommen wir heute auch nochmal drauf zu sprechen, Nico, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber wir haben da eine Nachricht zu bekommen. Gewinner der Woche hatten wir jetzt, waren wir uns einig mit Weise? Ja.
Aber ich will noch ganz kurz sagen, Philipp Brugisser wieder zurückgerückt ins Line-Up, muss man auch noch erwähnen. Und ich finde, vielleicht jetzt nicht ein Gewinner der Woche, aber er hat es ordentlich gemacht. Dafür, dass er jetzt doch einige Zeit raus war und ja so ein als siebter Verteidiger mit reingerutscht ist, finde ich, hatte das grundsolide gemacht und hat ein gutes Comeback gefeiert. Das kann man, glaube ich, auch nochmal erwähnen nebenbei. Und ich glaube, wir sind froh, dass er wieder da ist. Der eine mehr, der andere weniger, aber unterm Strich sind wir, glaube ich, alle froh.
Doch, auf jeden Fall. Er hat auch viel Eiszeit gehabt schon. Also ist auf dem besten Weg zurück zu alter Form.
Und das spielt gleich auch gut auf unsere These an, die wir, glaube ich, nachdenken, nach einem kleinen Päuschen machen, oder?
Machen wir. Kleines Werbungchen.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
So, ich hatte gerade die Probleme in Unterzahlspiel angekündigt noch einmal oder angesprochen. Das Überzahlspiel hat man jetzt gerade ein bisschen ausgeklammert gehabt. Nichtsdestotrotz thematisieren wir jetzt beides, also sprich die Special Teams, in der kühlen These. Welche Probleme seht ihr in Über- sowie Unterzahl? Und ihr habt euch dazu geäußert.
Das ist absolut richtig. Wir haben sowohl Mails als auch Nachrichten bei Instagram bekommen und ich habe mir das vorher mal so ein bisschen rausgeschrieben, dass wir es schon ganz gut zusammenfassen können. Wir starten einfach mal mit Insta. Da haben wir einmal Michi, der hat uns geschrieben und er gibt uns eigentlich recht, wir hatten das ja so ein bisschen angeteased, dass so, ja, die Taktik eher drauf ausgelegt ist, ein Schuss von Urbas muss durchbrechen. Und das
zweite Reihe ist halt komplett hinfällig.
Ja, vor allem wenn Brugisa ausfällt, dann hast du eigentlich wenig andere Optionen noch. Und er sagt auch, vielleicht sollte man das irgendwie versuchen, ein bisschen smarter zu lösen einfach im Powerplay. Einfach smarte Plays anbieten, nicht nur dieses eintönige Spiel einfach aufziehen und sich einfach so ein bisschen variabler zeigen. Das ist natürlich alles eine Sache des Trainings, der Einstellung auch, wie bereit man ist, solche Sachen zu machen. Und ich finde, da knüpft ganz gut die Mail von Roman dran an. Die nehmen wir jetzt mal direkt dazu, weil er sagt, im Powerplay sieht er gar nicht unbedingt das Problem, dass das Ziel ist, letztendlich die Scheibe zu Urbas zu bringen. Er sagt nur, dass die Powerplay-Aufstellung oder die Formation natürlich bereit sein muss, sich viel dafür zu bewegen und eben nicht dieses Standhockey oft zu spielen, weil dann ist es einfach zu langsam und zu vorhersehbar für den Gegner. Und er sagt, gegen Frankfurt hat man es ganz gut gesehen, da hat es ja auch gut geklappt, dass das Ding auf Urbas kam und es fiel direkt ein Tor. Eben weil er sich vielleicht ein bisschen besser positioniert hat, einen Schritt mehr Richtung Bande gemacht hat und seine Mitspieler sich eben besser bewegt haben, ihm diese Räume freigelaufen haben, diese Rotation beim Powerplay. Das zeichnet ja auch ein gutes Überzahlspiel einfach aus, dass da viel Bewegung ist, viel durcheinander gerät, weil sonst, wie er auch richtig schreibt, ist es für den Gegner halt leicht zu durchschauen und dann wird halt viel geblockt. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, dass Michi und Roman da zwar andere Dinge geschrieben haben, aber glaube ich eigentlich auf das Gleiche abzielen, nämlich smart spielen bedeutet viel Bewegung. Und die Kreativität ist ohne Frage, zumindest in der ersten Powerplay-Formation, definitiv gegeben. Ist mit Sieger Jeglitsch ein unfassbar intelligenten Spielmacher in dieser Reihe dann, der das in den letzten Jahren ja auch schon gezeigt hat, dass er es kann. Du hast mit Weise den besten Spieler der Liga, haben wir gehört, vorm Tor. Also eigentlich sind die Bedingungen optimal.
Ja, das stimmt. Das Problem ist halt, wenn du einen Jeglitsch nicht in absoluter Top-Verfassung hast und Urbas auch nicht in absoluter Top-Verfassung hast, dann fällt diese komplette erste Reihe auch mal einfach so ins Wasser, weil ein Weise alleine vom Tor kann er nicht viel regeln, wenn kein guter Schuss kommt, den er abfälschen kann oder wo er die Sicht gut nehmen kann. Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, den man mit bedenken muss. Aber ja, erstmal die Hörer oder sind wir durch?
Nee, kommt noch ein bisschen, aber du hast völlig recht. Also es, da müssen natürlich immer alle mitziehen. Sonst funktioniert es nicht. Ne?
Das ist, ja, wenn, das Powerplay ist halt jetzt auf drei Leute fixiert, sage ich jetzt mal, auf die es wirklich ankommt und natürlich alle anderen auch, das ist mir schon bewusst, aber es ist halt wichtig, dass, weil die sind die Schlüsselpositionen. Jeglitsch muss den irgendwie rüberbekommen und Urbas muss den gut platzieren können und Weise muss halt gut die Sicht nehmen können. So, und wenn irgendwas von diesen Dingen halt nicht perfekt harmoniert, dann kommt halt das Powerplay zustande, was halt zustande kommt. Das muss man halt einfach bedenken.
Absolut, absolut. Wir bleiben nochmal ganz kurz beim Powerplay und nehmen Jörn mit rein. Der hat auch nochmal gesagt, die Ausfälle, Brukisa und Jensen, die waren natürlich schon oder sind natürlich schon absolute Stammkräfte auch im Powerplay. Darf man nicht unterschätzen, da ist das ganze Play drauf ausgelegt, du bereitest dich die ganze Saison in der Vorbereitung darauf vor, dass du genau so in dieser Formation das Powerplay spielst und dann ist es natürlich nicht so einfach, wenn die eben beide gleichzeitig auch noch wegfallen. Sehe ich den Punkt, ich sage aber, man muss auch variabel da sein, man muss irgendwie eine Alternative haben, dass nicht das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Ist, hast du recht, ist einfacher gesagt als getan. Vor allem, weil Brukisa und Jensen ja auch wirklich sehr erfahrene Jungs sind, die das schon jahrelang spielen. Aber trotzdem habe ich mir da zumindest ein bisschen mehr erhofft mit den, ich sag mal, mit den Ersatzleuten, die dann zum Einsatz kamen. Und was er auch nochmal sagt, Jörn, die zweite Powerplay-Formation ist aus seiner Sicht einfach viel zu harmlos und er versteht das eigentlich gar nicht. Weil wenn du dir die Spieler anguckst, die da spielen, hast du eigentlich definitiv genug Qualität aus seiner Sicht, und ich stimme ihm da absolut zu, dass die auch sehr viel Gefahr ausstrahlen könnten.
Ja.
Ne, also Cole ja, Conrad, vielleicht als Spielmacher, der auch nochmal wieder so ein bisschen, ja, immer noch reinkommen muss wieder in diesen Spielfluss und so. Vielleicht kann man es dem noch am ehesten nachsehen.
Auch Mili, so intelligent, ne?
Richtig, Mili. Max Jörz hat auch einen Schuss wie ein Pferd. Also der kann auch mal da einen reinschweißen.
Schöner Folgentitel.
Schuss wie ein Pferd. Ja. Deswegen eigentlich, die Bedingungen sind da. Vielleicht muss es da auch nur einmal irgendwie Klick machen und dann läuft es wie eine Ketchupflasche. Aber ich weiß es nicht.
Zweite schöne
Titel. Ich weiß.
Jetzt sprudelt es nur aus dir.
Mir ist vorhin auch aufgefallen, du hast heute am Anfang der Folge, du hast zweimal das Wort Klaps benutzt. Klaps.
Klaps?
Klaps. Hast du, glaube ich, vorher noch nie benutzt.
In welchem Kontext?
Das
weiß ich nicht mehr.
Das manche haben einfach nochmal
benutzt.
Nochmal so einen Klaps brauchen, irgendwie, um Gas zu geben. Ja, irgendwie. Ein lustiges Wort.
Aber läuft wie eine Ketchupflasche, finde ich auch gut.
Ja. Es gibt heute viel Auswahl. genau. Das wäre es so zum Powerplay von euch, von uns. Ich glaube, wir sind uns da beidesgehend einig, ne? Also.
Ja, ich würde jetzt noch was in den Raum stellen, dann müsstest du mir aber ein bisschen unterstützen, weil ich habe mir das Spiel ja gegen wen war es denn jetzt? War es gegen Frankfurt? Ich glaube, gegen Frankfurt war das. Wo ich meine, gesehen zu haben, eine kleine Taktikumstellung, was das Unterzahlspiel betrifft. Mhm. Ich fand es schon sehr, sehr viel aggressiver als in den Spielen davor, dass sie deutlich schneller an den Mann raufgegangen sind, weil sonst haben sie die Box immer super schmal, super klein gehalten. Und das hat in den letzten Saisons sehr gut funktioniert. Funktioniert jetzt aus irgendwelchen Gründen, die ich mir als Laie und wahrscheinlich ihr da draußen auch nicht 100% sagen könnt, aber es funktioniert jetzt nicht mehr auf einmal. Genau, diese kleine Box, einfach die Wege zustellen. Irgendwas, ja, ruckelte ein bisschen. Und jetzt haben sie Taktik geändert. Gut, ist direkt in die Hose gegangen, direkt ein Gegentor bekommen, natürlich. Nichtsdestotrotz haben sie ja was probiert. Jetzt halte ich unbedingt, habe ich mir gegen Mannheim vorgenommen, darauf zu achten, wenn wir in Unterzahl spielen, wenn wir in Unterzahl spielen, mein Gott, ob wir ähnlich vorgehen. Und immer nach dem Powerplay habe ich gedacht, scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Weil ich mich über irgendwas aufgeregt habe oder sowas. Hast du darauf geachtet?
Ich habe es tatsächlich auch versucht, weil wir ja den Tag vorher drüber gesprochen hatten. Und ich bin der Meinung, dass sie es wieder eher eng gespielt haben gegen Mannheim. Dass sie eher darauf bedacht waren, wenig Platz zu lassen, um dass Scheiben da durchkommen können. Und da muss man sagen, gegen Mannheim hat es komischerweise ganz gut funktioniert.
Gegen der stärksten Powerplay-Mannschaften.
Ja, es ist manchmal verrückt, ne? Ja. Wobei man sagen muss, die haben schon auch ein gutes Powerplay gespielt. Also es ist nicht so, dass sie keine guten Chancen hatten. Aber irgendwie hatten wir an dem Tag dann auch das nötige Quäntchen Glück und Hudacek, der da wirklich Schlimmeres noch verhindert hat an diesem Tag.
Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Also auch da wieder, ich verstehe es als Laie nicht, weil die meisten Mannschaften, auch das ist ja jetzt nicht nur diese Saison, sondern auch schon die Saisons davor, spielen ja schon sehr aggressives Unterzahlspiel. Ich weiß, dass es Gefahren birgt, blabliblub, das ist mir schon bewusst. Nichtsdestotrotz machen es ja die meisten. Nur wir nicht. Warum nicht? Haben wir einfach nicht die richtigen Spieler dafür? Oder haben wir einfach never change a running system und wir spielen immer weiter diesen Stiefel? Jedenfalls, das verstehe ich noch nicht so 100%. Das würde ich gerne mehr verstehen wollen, aber ich verstehe es noch nicht so wirklich. Also das ist Unterzahlspiel und Überzahlspiel. Genau da auch. Also ich finde, wir spielen oftmals konträr zu dem, was die meisten anderen machen. Die meisten anderen spielen das, ich habe mir letztens Nürnberg angeguckt, das Powerplay, was ja jetzt nicht gerade, Nürnberg ist ja nicht gerade bekannt für ein wahnsinns Powerplay-Spiel. Nichtsdestotrotz super schnell, zack, 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 Abschluss, zack, 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 Abschluss war das die ganze Zeit. Und bei uns ist das gemütlich, sehr gemütlich. Da ist nicht viel zack, 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 da kommt man vielleicht einen Pass durch die Box. Aber viel darüber hinaus geht ja nicht, weil dann kommt wieder der Pass zur blauen Linie, der Pass rüber, Schuss. Meistens am Tor vorbei. Denn wieder, wenn der Puck nicht rausgeht, aus einigen Gründen, genau das gleiche wieder. Geht wieder die blaue Linie, der versucht der Pass rüber zu spielen oder eben halt, was ganz gewagt ist, dass Jeglic auf einmal den kurzen Pass in den Slot reinwagt. So, das ist halt Variante Nummer 2. Ansonsten bleibt uns nicht viel Taktik übrig. Und die zweite, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, auf was das fokussiert ist, das Zweite, was ja eigentlich ein Trumpf sein kann, aber es läuft ja nicht. Also das ist, ja, wenn ich es wissen würde, wie man das Problem löst, wäre ich selber Trainer und würde hier nicht in diesem Podcast sitzen. So, ich sitze hier in diesem Podcast, das beantwortet viele Fragen. Ich kann mich also nur beschweren, habe keine Lösungsansätze so wirklich.
Aber, lieben wir.
Ja, so ist es ja unter Fans, oder? Also,
ja, auf jeden Fall. Aber
nichtsdestotrotz ist es ja der Fall, dass ich gerne verstehen würde, warum wir es nicht versuchen, auch ähnlich schnell zu spielen. Auch das Risiko natürlich wieder muss man abwägen. Schnelle Pässe sorgen auch für schnelle Fehler. Ja, und davon haben wir jetzt schon im langsamen Powerplay oftmals genug da drin. Ja, ich finde, das ist taktisch, muss man da ein großes Verständnis für haben, um das beantworten zu können, glaube ich.
Ist ein spannender Punkt, finde ich, oder fände ich auch echt spannend mal mit, ja, Alex Sulzer, Marian Basani, der ja auch für Special Teams verantwortlich ist, mal anzusprechen, ne? Was da eigentlich, vielleicht, dass man das auch so ein bisschen besser versteht. Was ist die Idee dahinter? Klar, alles kannst du nicht verraten, weil sonst die Gegner hören zu. Dann wissen die auch zu viel. Aber so ein bisschen, mal so.
Einfach nur dieses Gespräch zu suchen, warum wir das relativ langsam spielen gegenüber anderen Mannschaften. Vielleicht sagen sie auch, stimmt nicht.
Dann sitzen wir in der Scheiße, aber, Nico. Ja.
Aber ich würde schon wenigstens ein weiteres Mal nochmal nachhaken wollen, dass ich das schon so finde. Aber würde mich einfach mal interessieren, boah, da mal reinzugucken, ne, was sie sich für an Taktik Gedanken machen, was so Special Teams angeht, finde ich ja hochspannend. So etwas.
Ja, auch die Trainer und auch die Mannschaft in den Meetings, die gucken sich ja solche Situationen ja auch im Video noch häufiger an nach dem Spiel. Ich gucke mir einmal die Highlights an, denke mir, ja, kacke, schon wieder ein Gegentor in Unterzahl, dann war es das. Also ich spule da nicht vor und zurück und gucke.
Ja, die gucken sich das locker 20, 30 Mal oder mehr an wahrscheinlich.
So ja, und ich kann euch versichern, ich meine, wir denken das auch bei jedem Unterzahl-Gegentor wieder, aber die Trainer, die lassen es sich zwar nicht anmerken, aber innerlich werden die werden implodieren in dem Moment und denken sich, das kann nicht sein, dass die schon wieder jetzt direkt dieses scheiß Gegentor fressen. Da verwette ich alles drauf. Die stört das genauso, ne? Sonst würden sie es einfach ändern. Aber es ist im Moment einfach eine, zumindest in diesem Bereich, eine ja, schwierige Phase, aus der man irgendwie wieder rauskommen muss. Aber wir sind natürlich irgendwie guter Dinge, dass das noch klappt.
Wie sagte ein Prophet, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
So, richtig. Ja.
Und hast du eine neue These? Hast du eine neue These? Die haben wir jetzt. Am Wochenende ist Saisonhalbzeit. Kurzer Reminder.
Krass,
ne? Erst, muss ich sagen. Oder
ich finde es krass. Ich finde schon.
Ehrlich?
Krass, ja.
Boah, ich finde, die Saison kommt mir schon lang vor. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich finde, so viel Achterbahnfahrten, wie wir mit dieser Mannschaft jetzt schon durchgemacht haben, finde ich Saisonhalbzeit. Also, macht mein Herz nicht mehr lange durch.
Ich finde das halt wild, so Anfang Dezember schon Halbzeit. So, es ist irgendwie so, boah. Ja,
stimmt.
Aber es kommt halt die Olympiapause. Deswegen muss man vorziehen.
Ja, und der Dezember ist halt voll geknüppelt, ne?
Jo, da können wir viel Hockey gucken.
Ja, das stimmt, aber ist schön, ist schön. Aber gut, zur neuen Frathese der Woche. Am Wochenende ist Saison Halbzeit. Wie fällt euer Zwischenfazit aus? Ganz offen gehalten. Kann sich auf alles beziehen. Ihr könnt ganz offen, ehrlich, vielleicht auch eine kleine Note geben dem Ganzen. Was haltet ihr davon? Wie fällt euer Zwischenfazit für die Fischsturm Pinguins aus? Pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder schreibt uns eine Instagram-Nachricht. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht, könnt ihr auch auf nordsee-zeitung.de gehen. Da gibt es nämlich brandneu eigentlich ein Interview mit Sebastian Furchner, der auch mal so ein bisschen Bilanz zieht zur ersten Saisonhälfte. Was lief gut, was lief nicht so gut? War das wirklich alles so schlecht, wie gesagt wird manchmal? Also da gerne reinschauen.
Und reinhören solltet ihr bei Energy Bremen.
Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Stichwort Instagram wollte ich nur mal ganz kurz ansprechen. Und zwar, wenn ihr Follower unserer Instagram-Seite seid, dann fällt euch wahrscheinlich etwas auf, das ein bisschen weniger jetzt in den letzten Wochen gekommen ist an Posts. Eigentlich haben wir da sehr viel Spaß dran, aber ich wollte mich einmal nochmal entschuldigen, weil ich bin dafür die Hauptverantwortlich für die ganzen Posts.
Nein, wir entschuldigen uns, Nico.
Niemand ist das hier. Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Nichtsdestotrotz liegt es ja mehr an mir als an dir, dass wenig Posts kommen. Also das müssen wir schon zugeben. Ich habe seit 3,5 Monaten, vier Monaten habe ich jetzt einen neuen Job und der ist sehr anspruchsvoll, muss ich sagen, und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch jetzt gerade für den Anfang. Darum seht es mir ein bisschen nach, dass es etwas in den Hintergrund gerückt ist, die Instagram-Seite. Wir werden euch da trotzdem, wenn irgendwelche Transfer-News auftauchen, wenn es zum Beispiel, wie es jetzt bei dem Podcast ist, dass er einen Tag später kommt, das werden wir alles immer und immer weiter posten als Story, sodass ihr wirklich up-to-date seid. Ich werde mir auch Mühe geben, dass wieder demnächst mehr kommt. Ihr müsst mir nur noch ein bisschen Zeit geben, bis sich das alles wieder normalisiert hat und ich wieder ein bisschen mehr durchatmen kann. Und dann ist das alles tief entspannt. Dann kommt auch wieder deutlich mehr. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns nicht entfolgt, weil zu wenig vielleicht kommt. Bleibt noch da. Ich hoffe, es wird sich lohnen. So, das nur mal ganz kurz in eigener Sache. Wollte ich die letzten zwei Male schon loswerden und habe ich immer wieder vergessen. Darum wollte ich das jetzt nochmal sehr, sehr gerne machen. Lage der Liga, Malte.
Yes, ich habe gedacht, das ist ja immer so ein bisschen durcheinander, wenn man so alle Standorte ein bisschen abarbeiten möchte. Habe überlegt, lass uns doch einfach mal auf drei fokussieren pro Folge. Dann hat man, glaube ich, so ein bisschen so einen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und heute habe ich das einfach mal bestimmt. Nächste Woche kannst du sonst gerne auch mal äußern, über wen du Bock hättest zu sprechen. Kannst du es auch lassen, wie du möchtest. ich glaube, am wichtigsten zu besprechen ist wieder mal der Standort Dresden. Auch da eigentlich kurios. Letzte Woche hatten sie einen Sieg, glaube ich, sogar geholt mit Yannick Schwendener im Tor. Als Dank dafür saß er dann beim nächsten Spiel wieder auf der Bank und Olkinora hat wieder verloren. Also ich weiß nicht, ich glaube, aber naja, als Konsequenz aber daraus.
Nochmal, Malte, an den Torhütern liegt's nicht.
Nein.
Da gehe ich mich jetzt nochmal fest.
Und als Konsequenz daraus wurde ja auch der Trainer entlassen in Dresden. Niklas Sundblatt ist raus und auch der Sportdirektor ist nicht mehr Sportdirektor, ist aber, glaube ich, noch in Dresden im Verein irgendwie tätig. Ja, so, wenn ich das richtig verstanden habe. Putz. Und sie haben jetzt Gary Fleming als neuen Trainer geholt und Craig Stroy, einen alten Bremerhavener, als Co-Trainer.
Legende.
Ja, und tatsächlich. Ich glaube, die Wahl ist gar nicht so schlecht. Also ich finde beide eigentlich relativ spannende Personalien. Ich glaube aber, es ist egal, wen du da hinstellst diese Saison.
Ja.
Also, es tut mir leid.
Ich überlegen, was würde ich besser finden? Und ich halte nichts von der Taktik. Ich hole mir jetzt einfach irgendwelche Namen, die groß waren oder vielleicht auch große, allgemein waren ja auch super viele Trainer aus der DEL, also die zuvor in der DEL-Trainer waren, so gehandelt. Ich habe das Gefühl, vielleicht hätte man auch so einen jungen Trainer die Chance geben müssen, da irgendwas zu machen. Irgendwas, was konträr zu dem ist, was sie innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams halt jetzt gerade oder vor der Saison gemacht haben. Mit ganz vielen Routiniers einfach einholen, ganz viel Erfahrung. Wo ich die Taktik nicht schlecht fand, von der Idee her, aber ging ja komplett in die Grütze. Ich bin gespannt. Ich drücke Craig Stoy alle Daumen, wirklich, dass er das da irgendwie wuppt. Ich bin noch skeptisch, aber das liegt weniger an ihm, sondern mehr an der Mannschaft.
Ich meine, bei Gary Fleming kann man ja mal drauf gucken. Der hat natürlich eine krasse Trainerhistorie. War lange Trainer in Florida in der AHL. Ist dann irgendwann auch nach Deutschland gekommen. War lange Assistant Coach, 3 Jahre insgesamt bei Berlin. Head Coach in Frankfurt, dann Head Coach in...
Stroy und er schon zusammengearbeitet?
Ja. Das ist nämlich eine gute Frage. Vielleicht waren sie beide Assistant Coaches in Berlin. Und daher wahrscheinlich auch die Verbindung, dass sie jetzt beide dann auch in Dresden starten. Und wie gesagt, ich glaube, für Dresden ist es ganz gut, weil es, glaube ich, ein Trainergespann, was sehr viel Struktur in so einen Verein, in so eine Mannschaft bringen kann und sicherlich auch nochmal diesen Trainereffekt. Ich bin ja sehr krasser Befürworter des Trainereffekts, sowohl im Fußball als auch im Eishockey. Ich glaube einfach wirklich, dass das funktioniert, zumindest
ja,
am Anfang.
Nur von kurzem, ja, danke.
Ja, außer... Jetzt wird mich meine Schwiegerfamilie hassen, aber außer bei Fortuna Düsseldorf. Falls sich jemand mit Fußball beschäftigt, da ist der Trainerwechsel aber mal komplett in die Hose gegangen. Ja, gut, aber es ist ein anderes Thema.
Markus Anfang.
Ja.
Komm, mal.
Ja, wieso? Ich
will nichts weiter zu sagen.
Impfen muss sich doch keiner mehr. Naja. Und ja, das aber zum Standort Dresden, also neuer Trainer, neues Trainergespann.
Ganz kurz, kurzer Tipp. Packt Dresden irgendwie diese Trendwende und macht den Abstiegskampf, ich glaube, mehr als spannend, ist utopisch, dass sie sich da komplett rausziehen, wird nie und nimmer funktionieren. Genauso sicher bin ich mir, wie dass sie in die Pre-Playoffs einziehen vor der Saison. Aber wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass sie es Iserlohn nochmal schwer machen?
Ich glaube schon, dass sie es Iserlohn nochmal schwer machen. Ich glaube, sie kommen da nochmal ran und ich glaube, dass dadurch, dass Dresden den Trainer gewechselt hat, das wird dafür sorgen, dass Iserlohn den Trainer auch noch wechselt.
Ich glaube, sie werden es nicht mehr so spannend machen. Ich glaube, dafür ist der Standort einfach zu unruhig, obwohl man das erste Jahr DEL spielt, wahnsinnig unruhiger Standort. Es passiert jetzt wahnsinnig viel, großer Umbruch. Die Routiniers sind vielleicht zu alt, das sagen wir als Bremerhavener. Also, ich sehe da jetzt nicht viel, was zusammenkommt. Und ich halte Iserlohn einfach für die Mannschaft, die mehr Power hat im Laufe der Saison.
Die hatte ich auch noch mit reingenommen hier für Lage der Liga. Iserlohn, die haben in der letzten Woche auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, haben gegen...
Das ging ja auch kaum.
Doch, hinter Dresden. Aber haben gegen München gewonnen, völlig überraschend. Und noch einen Sieg vorher. War das nicht sogar gegen Dresden im direkten Duell?
Ja, 6-1. Ja.
Genau, auf jeden Fall viele Tore gemacht. Dann wiederum am Sonntag gegen Augsburg zu Hause verloren. War ein bisschen blöd. Hätten eine echt gute Woche haben können.
Ein ganz klassisches Spiel. Das München-Spiel ist nichts wert, wenn man jetzt gegen Augsburg verliert. Und so ist es gekommen.
Ja, aber trotzdem, glaube ich, haben die anderen beiden Spiele Mut gemacht. Und ich glaube, die werden jetzt regelmäßiger wieder Punkte sammeln können, die Roosters. Roosters.
Ja. Roosters.
Und dann eigentlich noch ein dritter Punkt, kann man glaube ich auch relativ schnell abhaken. Ingolstadt, die verlieren einfach nicht mehr. Ja. Die haben beschlossen, nö, wir gewinnen nur noch.
Und spielen auch noch gut. Ne? Also.
Ja, und spielen gut. Und die spielen jetzt gerade, ich gucke einmal schnell rein, in der Champions Hockey League, weil das gönnen wir ihnen natürlich auch von Herzen, dass sie da noch weit kommen, gegen Frölunda Göteborg. Und sie liegen, nee, sie führen 1-0 aktuell. Krass. Nach dem ersten Drittel. Torschütze war Leon Hüttel. Also, es läuft.
Leon Hüttel. Leon Hüttel. Gegen Frölunda. Herrlich. Die sollen sich mal weiter auspowern.
Ja, Team der Stunde. Die stecken das alles gut weg. Muss man anerkennen.
Ja, so geht's auch, wenn man Champions Hockey League spielt.
Ja, guckt nach Ingolstadt.
Ja, das ist wirklich irre, was die da aufs Eis zaubern. Das ist wirklich großes Kino.
Wir gönnen ja auch, ne? Wir gönnen. So. Ja. Kommt ihr auf die Playoffs an? Vorher ist scheißegal.
Ja. Sie in Köln letzte Saison.
Instagram, Nico. Wir haben nur zwei Nachrichten bekommen, die wir jetzt mit aufnehmen dürfen. Ist aber auch mal ganz angenehm, denn es ist für uns leichter zu strukturieren. Nämlich einmal war es Sabine, wir hatten gerätselt, wo ist sie im Urlaub? Am Roten Meer. Und sie hat aufgelöst, es ist in El-Kesir in Ägypten.
Ah, okay. Das ist vielleicht naheliegendste.
Und sie hat dort erstmal Podcast auch am Strand gehört. So gehört sich das. Oh.
Aber hier wird auch schon kühler, glaube ich, in Ägypten.
Weiß ich gar nicht. Bin mir nicht sicher. Aber
nicht, dass es kalt ist, davon sind wir weit weg. Aber
nein, egal. Ab wann ist für dich kühler?
In meinem Sommerurlaub?
Ja.
Ich glaube, so kühler ist für mich dann schon, ich glaube, 23 Grad ist für mich schon, also da schon, wenn dann noch eine kleine steife Brise herrscht.
Da holst du direkt einen Schnupfen.
Ja, ich sowieso. Warum? Was ab wann würdest du denn sagen?
Nee, ich würde kühler sein, so unter 20.
Ja, aber du sonst dich doch nicht bei 20 Grad.
Nee, aber ich sag mal, 23 Grad in Ägypten fühlen sich ja anders an als 23 Grad hier.
Ja, weiß ich nicht.
Aber klar, wenn man dahin fliegt, will man eigentlich, man erwartet schon die 3 vorne.
Ja.
Ist ja einfach.
Na gut, aber für den Strand reicht sie anscheinend. Von daher ist es super.
Ich habe gesehen, hier Mareike und Svea von uns, die sind gerade in Dubai. Auch nett.
Auch schön. Sieht sehr beeindruckend aus, hatte ich auch gesehen.
Aber ich muss zugeben, ganz kurz off-topic, aber mich reizt ja Dubai 0,0 leider.
Ja, 0,0 nicht, aber mehr als 1 würde ich jetzt auch nicht sagen.
Also würde man mir die Reise dahin schenken, würde ich es machen. Aber ich würde aber sie
nicht mit Spaß.
Doch, aber ich würde sie nicht, ich würde dafür, glaube ich, nicht so gern Geld ausgeben. Da gibt es so viele.
Ich habe nur Gutes gehört, Malte, von Leuten, die dort waren, dass sie beeindruckt sind davon. Und es ist, glaube ich, nicht so teuer. Ich glaube, Urlaub machen ist, also gegenüber anderen Urlaubszenen ist das noch humaner, sag ich mal.
Ja, wir fragen die Mädels mal, wenn sie wiederkommen.
Ich glaube, die werden beeindruckt sein.
Ja, wenn sie erstmal wieder in Bremerhaven sind, dann ist Dubai schnell vergessen.
Sehr gut, ja.
Von Dubai aus gucken wir einfach mal rüber nach Schweden. Da hat uns Dennis nämlich was geschrieben und ich hatte das selber auch schon gesehen, fand ich richtig krass. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber bei Skellefteå, unserem letztjährigen Champions Hockey League Gegner, spielt jetzt ein Torwart, den du letzte Saison krass abgefeiert hast und ich auch, nämlich Straussmann.
Ah.
Straussmann ist dort bei Skellefteå und Straussmann hat einen Liga-Rekord gebrochen in der schwedischen Liga, die ja wirklich gut ist, die Liga. Mhm. Hast du eine Ahnung, was für einen Rekord er gebrochen hat, der Mann?
Irgendwas Absurdes, wenn du es mir so anpreist. Es wird jetzt nicht die höchste Fangquote ever oder die längste zu Null-Serie wahrscheinlich sein, oder doch?
Tatsächlich doch. Also,
die längste zu Null-Serie?
Nicht ganz, aber Straussmann hat diese Saison 20 Spiele absolviert dort und hat 8-mal zu Null gespielt. Hui. Das ist eine sowas von geisteskranke Quote.
Krass.
Das ist komplett krass. Fast die Hälfte seiner Spiele hat er zu Null gehalten. Das ist irre.
Ja, in Augsburg hat das jetzt nicht so bewiesen, ne? Also war ja auch gut, aber gut hat halt auch Grütze vor sich stehen gehabt.
Ja, ich habe mit ein paar Kollegen aus dem Eishockey-Kosmos gesprochen und ich meine, das ist der Klassiker, geht aus Augsburg weg, werden richtig gut. So ein bisschen wie beim HSV, beim Fußball früher. Und auch wenn die Spieler gegangen sind, wurden sie irgendwie unfassbar gut. Also es muss vielleicht doch irgendwie am Verein liegen.
Straussmann.
Ne?
Und verdient er wahrscheinlich das Zwölffache.
Aber finde ich cool. Also freut mich, dass der da so gut klarkommt. Finde ich geil.
Ja. Ja, also mit den Namen, ich wünsche denen alles Glück dieser Erde.
Irgendwann in Bremerhaven.
Strauß. Der ist einfach Strauß mit Vornamen. Okay, kommt weiter.
Jo. Wir kommen zu einer Mail, nämlich von Roman. Der hatte sich auch bei der These schon beteiligt und hatte dann noch so ein bisschen mehr in die Mail reingeschrieben. Freuen wir uns natürlich immer, Roman und Jule, eigentlich ja immer im Duo unterwegs, die uns schreiben. Und hatten nochmal ja auch unsere Meinung aus der letzten Folge bestätigt, dass Ryan Betterhaar und Ludwig Biström eigentlich in sehr aufsteigender Form sind aktuell. Hat nochmal auch geschrieben, bei Betterhaar beeindruckt ihn, wie er seine Zweikämpfe schon führt, so jung wie er ist. Und bei Biström so, dass er auch ein sehr guter Skater ist, was gar nicht so oft zur Sprache kommt. Aber vor allem, wenn er hinter dem eigenen Tor startet, ist das sehr, sehr dynamisch und eigentlich hat der Gegner kaum eine Chance, an die Scheibe zu kommen. Dann war er mit Jule bei einer Aktion des REV in der Eisarena. Und da waren auch die Pinguins so ein bisschen beteiligt. Ich glaube, es war der Kids Day. Und da gab es dann, klingt erstmal falsch, aber die Stars zum Anfassen, Nico, gab es da. konnte so ein bisschen Hockey, glaube ich, probiert werden und der Verein hat sich auch vorgestellt und die Profis der Pinguins waren natürlich auch da und haben Autogramme geschrieben. Und dann hat er mit Jule so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, mit Fabi Herrmann, Ryan Betterhaar und mit Maxim Rausch zu klönen und hat nochmal gesagt, alle drei sehr, sehr nett, sehr entspannte Gesprächspartner, hat vor allem natürlich für Jule richtig viel Spaß gemacht an dem Tag. Und ja, ich glaube, bestätigt nochmal so ein bisschen dieses familiäre Feeling, was die Pinguins ja auch immer gerne vermitteln.
Hundertprozentig.
Und das ist halt einfach nicht nur so dahergesagt, das ist Fakt. Das kann man, glaube ich, an dieser Aktion wieder sehr gut sehen. Und dann habe ich eine Geschichte in eigener Sache noch dabei.
Warte ganz kurz, ich glaube, ist nicht irgendwo Aktionsspieltag jetzt geplant?
Genau, das wollte ich sagen, so. Habe ich hier offen.
Ich wusste nicht, dass das in eigener Sache ist in dem Fall.
Doch, weil ich es gesehen hatte, deswegen, wir wurden nicht darauf hingewiesen, aber wir, zwei dumme Eingedanke, Wahnsinn, wie so oft. Fishtown hat Herz, Light Up the Game, das ist eine Aktion, die am 21. Dezember stattfinden wird. Da kann man sich vorab Herzen kaufen, die dann an diesem Spieltag leuchten werden in der Eisarena Bremerhaven am 30. Spieltag. Und diese Herzen kann man erstmal erwähnen, wo man sie kaufen kann. Schlüsseldienst Bäcker, Sonderpostenmarkt Thomas Philips und im Fanshop der Fishtown Pinguins. Dort kann man sich die Herzen kaufen und der ganze Erlös geht zu 100% an die Hospize in Geestland und in Bremerhaven. Also
schöne Aktion.
Für einen sehr, sehr guten Zweck. Und gleichzeitig kriegt man dann, glaube ich, auch noch ein Los für eine Verlosung. Das heißt, man kann auch noch was gewinnen. Also es ist Win-Win-Win für alle. Und wir wissen aus der Vergangenheit, es sieht sehr, sehr schön aus, wenn in der Arena so viele Herzen gleichzeitig leuchten. Also holt euch auf jeden Fall eins und seid dabei. Ich bin am 21. Ja. Und so ein Herz, Nico, ist auch einfach schöner als so ein Handylicht, finde ich.
Stimmt, ja. Generell, auch im Leben, ja.
Ja. Ah, herrlich. Nee, mach das auf jeden Fall. Nee, ich wollte sagen, ich glaube, ich bin am 21. auch da.
Schön.
Also ich werde mir dann auch so ein Herz kaufen. Verspreche hier an dieser Stelle.
Hand drauf.
Ja, Hand virtuell, ich gebe sie dir durch die Kamera.
Ich schüttel die Hand.
Jo.
Ja, sehr gut.
Hat super funktioniert. Dann kommen wir zu Kicktipp und Eismanager. Da ist alles unverändert. Dr. Eimer und Andreas, die regieren. Das ist echt, also die haben einfach Ahnung, ne? Ich habe vergessen zu tippen, Nico, am Sonntag die ersten drei Spiele.
Das ist blöd.
Ja. Ich wollte es ja Samstag im Zug nicht machen, weil ich so wenig Akku hatte. Erinnerst du dich? Deswegen habe ich es dann gelassen und dann habe ich es einfach vergessen, ey. Und ich habe trotzdem noch 10 Punkte gemacht, weil ich zwei Spiele am Abend komplett richtig getippt habe.
Ehrlich?
Ja.
Aber also, ich komme Schritt für Schritt, glaube ich, dir näher.
Das kann sein.
Boah, sind nur
ich scroll, Punkte. Ja, aber ich scroll meistens nicht runter, deswegen gucke ich noch nicht so dahin.
Ja, muss aber doch nicht mehr.
Ja, ist gut. Dann sehe ich uns beide. Nein, das ist schön. Ich finde auch die Beteiligung richtig gut. Die meisten denken immer dran zu tippen. Beim Eismanager herrscht reger Betrieb. Das macht Spaß. Sehr, sehr cool.
Stimmt, stimmt, stimmt.
Als nächsten Punkt auf der Agenda hier, du darfst hier einmal strecken, machen die Penguins übrigens diese Woche auch. Endlich mal keine englische Woche, keine drei Spiele. Man kann sich einfach mal ein bisschen ausruhen, bevor es dann Freitag, beziehungsweise die Reise startet, der dann schon am Donnerstag nach Schwenningen geht.
Da haben wir keine, drei Spiele. Und weil es so schön ist, müssen wir nach Schwenningen ans andere Ende der Republik fahren.
Ja, die Wild Wings auch so ein,
das ist auch ein Scherz.
So ein schöner Reiseort, schönes Reiseziel. Und eishockeytechnisch natürlich auch eine absolute Wundertüte. Irgendwie kann da.
Gaumenschmaus wird das, ja.
Da wird. Wie fallen mehr als 4 Tore?
Nee, genau 4. 3-1 werden wir gewinnen.
Ich glaube auch, dass wir gewinnen, weil diese Pause würde uns gut tun. Bin ich mir ganz sicher.
Und Pause vor allem.
Es ist ja gefühlt für uns ist ja eine Pause. Ja. Das muss man ja wirklich sagen. Also es ist, man darf, jeder freie Tag ist, glaube ich, aktuell sehr viel wert. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch genießen.
4 Tage. Ja. Was sagst du denn?
Ja, wir tippen immer so ähnlich, aber also ich hätte 3.
Sag doch mal 5-7.
Nee, in Schwenningen oder was?
Ja, du willst doch was anderes.
Und Schweine können fliegen. Ich glaube es auch. Nee, ich sag 3-2 Bremerhaven. Also. Halt,
also nicht so ähnlich, stimmt.
Nicht so spektakulär, aber
viele genauso. Tore.
Ja, wahnsinnig viele Tore.
Ja, also ich würde einfach sagen, im Schnitt fallen gegen Schwenningen so 3 Tore.
Die Frage ist, wie viele von den 2 Toren, die Schwenningen macht, schießt Felix Scheel an dem Tag?
Und wie viele fallen im Unterzahl?
Ja, das war, wir werden gemein, das dürfen wir nicht machen.
Ja, das stimmt.
Gut, dass wir Sonntag dann gegen Köln zu Hause spielen, die auch ein sehr ansehnliches Powerplay haben.
Allgemein sehr ansehnlich leider spielen.
Ja, die sind gut drauf, ey. Ganz unangenehmer Gegner. Die Haie machen das gut, machen eine gute Mannschaft. Ey. Also es ist, wird nicht leicht. Die Frage ist, trauen wir uns den 6-Punkte-Podcast oder wird es so ein Verlängerungsding?
Ja, 4-3 für uns nach Verlängerung.
Hm.
Verlängerung hatten wir auch lange nicht mehr gehabt, oder? Wenn ich gerade.
Nee, stimmt.
So vor.
Kommen wir gar nicht mehr hin.
Mö.
Spaß. Ich mach den Boom an, dann passiert das Gegenteil. Wir verlieren 4-2 gegen Köln zu Hause.
Ja, keiner mag dich, Malte. Schade.
Ja, ist so. Ja. Ich tippe so, manchmal tippe ich ganz schlecht und dann passiert das Gegenteil, deswegen machen wir das jetzt so.
Wenn du recht hast, dann hau ich dich. So, ja. Frage der Woche.
Achso, wie viele Tore Dominik Uha?
Also alle. Mindestens 1 definitiv. Alle wäre gut, ja. Wäre gut.
Ich glaube auch. So, Frage der Woche. Du wolltest schon drauf los.
Ja. Ich habe dieses Mal nicht angeguckt.
Ich bin drauf gekommen, weil wir ja am Samstag ja noch kurz auf den Weihnachtsmarkt gehen wollten, kurz auch da waren in Bremen und es war wirklich gottlos voll.
Alter, also ja, Wahnsinn.
Samstags Wahnsinn. Weihnachtsmarkt Bremen können wir nicht empfehlen. Und wenn man in so einer Menschenmenge ist, man passt ja sehr auf seine Sachen auf, die man in seiner Tasche hat, weil es gibt leider viele schlechte Menschen da draußen, die einen bestehlen wollen, schon oft gehört, leider schon oft gehört tatsächlich. Und daher die Frage, wenn du rausgehst, wo kommt bei dir welcher Gegenstand unter? In welcher Tasche kommt, in welche Tasche kommt was?
Okay, pass auf.
Wir machen also die Winteredition, ne?
Okay, wollte gerade sagen, wir gehen vom Winteroutfit aus. Alles klar. So, denn definitiv linke Hosentasche Schlüssel. Mhm. Echt, also damit auch wirklich alle Bescheid wissen, wenn sie mich beklauen wollen, wo sie jetzt hingreifen müssen. Das ist ja ganz praktisch wenigstens. Das ist ja wie eine Dienstleistung, den ich jetzt mitgebe. Also linke Hosentasche, Schlüssel. Rechte Hosentasche, Handy. Obwohl, ich will ja nicht angeben, aber mein Handy ist jetzt sehr groß geworden. Von daher passt es dem in jede Hosentasche rein.
Das ist echt ein Problem,
das,
ne?
Das ist wirklich ein Problem geworden. Das ist, das ist, naja. Und meistens in meine Jackentasche, mein Portemonnaie. Nichts hinten. Das, ich habe auch gar kein Portemonnaie. Also sonst immer hinten mein Portemonnaie gehabt. Aber ich habe nur so ein winzig kleines. dickes. Und das ist eher ungemütlich in der hinteren Hosentasche. Von daher kommt sie in die Jackentasche rein. Das ist die Winteredition. Habe ich was vergessen? Ich glaube, die drei sind die Essentials, ne, die man so mithaben muss.
Hast du Autoschlüssel dabei?
Ja, es ist Haustürschlüssel dran.
Ah, okay. Ist dabei.
Also wenn du Schlüssel klaust, hast du alles von mir.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Dann überlege ich mir das nächstes Mal gut, ob ich in deine linke Hosentasche greife. Aber ja, finde ich...
Ausnahmsweise mal für den Schlüssel.
bei mir ist so ein bisschen umgedreht alles. Also ich habe erstmal mein Handy in meiner linken Hosentasche.
Was?
In der Regel. Never.
Doch. Bist du Linkshänder?
Nein.
Warum macht man das? Ja, das ist abnormal. Also, unsympathisch, würde ich schon fast sagen. Hey, links? Du kannst dein Handy richtig schlecht rausnehmen. Man nimmt sein Handy ja relativ oft aus der Hosentasche. Und ich finde, mit links fühlt sich das so... Nee, ach, Malte, das will ich nur mal umdenken.
Nee, kann ich nicht. Das kann ich jetzt nicht mehr. Das mache ich seit Jahren. Also
ja, schlimm genug.
Das ist fest verankert.
Links. Also, dass es so eine Kontroverse auslöst, diese Frage. Das ist also...
Nein. Aber schon interessant, wie das so gekommen ist eigentlich.
Ja, das frage ich mich bei dir wirklich.
Wahrscheinlich. Wenn man sonst so, man läuft rum, man hat irgendwie, angenommen Weihnachtsmarkt, man holt sich Essen oder Trinken. Das hat man in der rechten Hand, weißt du? Also ich trinke das dann halt mit rechts, so. Deswegen habe ich wahrscheinlich irgendwann mein Handy in meine, nein, kann ich nicht einfach wechseln. Lass mich weitererzählen. Okay. So, dann, mein Vertrauen in die Menschheit ist ganz, ganz schlecht, habe ich ja schon erzählt. Ich tue tatsächlich alle anderen Dinge, wobei, nee, ist gelogen, den Autoschlüssel tue ich meistens in die rechte Hosentasche, weil den habe ich einzeln, der ist nicht an meinem Schlüssel.
Das ist ja auch nochmal so ein umständliches Ding bei dir. Warum?
Ja, weil ich hab auch verschiedene Schlüsselbunde, weil ich nicht immer mit dem Schulschlüssel auch rumlaufen möchte. Weil, wenn ich den verliere, wird's teuer. So, das. Und den Schlüssel habe ich, also einen normalen Schlüssel habe ich immer in der Jackentasche. Links. Mhm. Und rechte Jackentasche, Portemonnaie. Und ich kaufe mir,
das ist gleich.
Ich kaufe mir nur noch Jacken, die da auch wirklich einen Reißverschluss haben.
Ja, das ist ein Killer sonst, ne?
Ja. Ohne Reißverschluss fühle ich mich ganz unsicher irgendwie. Und was du auch gesagt hast, niemals hinten in die Arschtasche oder so. Ich check Leute nicht, die das wirklich einfach machen können. Und
habe ich lange. Ne.
Ich sehe auch Leute draußen, die das so machen. Wo das, die haben auch, das, auch so ein riesen Handy wie du. Das guckt da halb raus. Weißt du?
Ja.
Und ich denke mir aber, so, wie kannst du so viel Vertrauen haben? Das geht nicht.
Es gibt aber noch eine Taktikänderung, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin. Denn Handy... Rechte Hosentasche.
Alles in ihre Tasche.
Alles andere in ihre Handtasche.
Ja, true.
Also, okay, also wenn die Handtasche weg ist, dann kannst du die Wohnung abmelden.
Aber das ist bei mir eher weg. So die Sommeredition. Weil meistens hat meine Freundin dann da irgendwie so eine Art Bauchtasche dabei, so eine Umhängetasche einfach, wo man das da alles gut reinstopfen kann. Unbezahlte Werbung von Uniqlo, gibt es ganz geile Bauchtaschen in verschiedenen Farben und so. Mhm. Die sind relativ groß. Da tue ich dann auch immer alles mit rein, dann habe ich nichts mehr. Habe ich einfach nichts.
Das ist so. Aber das fühlt sich irgendwie auch nicht geil an.
Nee, eigentlich nicht. Aber dann hat sie alles, sie hat alle Sachen und die Verantwortung.
Das ist wiederum besser, sagen wir so, wie es ist.
Ja.
Ist schon, also Verantwortung würde ich mir generell nicht geben. Ja, schön. Das ist jetzt das Thema, über das wir am längsten gesprochen haben in diesem Podcast. Das finde ich gut.
Zumindest am heißesten diskutiert.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, bei allen anderen Sachen sind wir uns einig. Das ist manchmal ein bisschen schade. Aber eine Sache haben wir noch, glaube ich. Zwei Sachen zum Schluss, wenn mich nichts täuscht. Einmal Cliffhanger. Gleich kommt was richtig Krasses. Aber nordsee-zeitung.de. Da bekommt ihr unter anderem das Interview mit Sebastian Furchner. Und ganz viele andere Sachen zu den Fischern Pinguins und generell aus Bremerhaven und der Welt. Klickt da definitiv rein, denn Vespa.de oder eure Weser-Elbe-Sparkasse des Vertrauens, da bekommt ihr die offizielle Kreditkarte der Fischern Pinguins. Gerade Richtung Weihnachten kann es nicht schaden, eine gut gefüllte Kreditkarte zu haben. Hm. Und dann kommen wir jetzt noch zur These. Halt, ich bin zu voreilig. Die These ist, Am Wochenende ist Saisonhalbzeit. Wie fällt euer Zwischenfazit aus? pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder schreibt uns eine Nachricht über unseren Instagram-Kanal. Das wäre supi. So, und wir haben ja Dezember. Und Dezember ist Adventskalenderzeit. Und Adventskalenderzeit ist ganz viel Spielspaß und Spannung. Und ich weiß nicht, ob Maltes Chefin quasi das Go gegeben hat, dafür er heute sein zweites Türchen hier live im Podcast öffnen darf. Weil wir haben ja noch den zweiten, ihr habt schon den dritten. Aber darum.
Das Go habe ich nicht, mache ich aber trotzdem.
Sehr gut. Oh, gefährlich, aber okay.
Ja, man lebt gefährlich hier. Ja, ich habe die Nummer 2 in der Hand, also wir machen das abwechselnd. Wir haben jeder 12 Türchen verpackt und wechseln
also ab. Also deine Freundin.
Richtig. Bei euch zu Hause, Nico, du hast abgesahnt. Du hast alle 24 Türchen, ne?
Jo.
Das ist stark.
Mit Auge. Mit Auge. Ausgewählt, die Person.
Was war bisher drin?
Eine Trinkflasche, weil ich auch für Arbeit mir immer so Leitungswasser da abfüllen muss. Und Deo. Da interpretiere ich jetzt mal nichts rein in das zweite Türchen.
So, was haben wir denn hier? Ich habe spekuliert, dass es was Essbares ist. Und es ist geil. Es ist was Essbares. Und zwar...
Halt's in die Kamera, ich muss es sehen.
Ich halte in die Kamera.
Oh, Knusperröllchen. Mega, voll geil sind die. Die habe ich ja Ewigkeit nicht mehr gegessen. Die kann ich auch nicht erklären, damit jeder weiß, wovon wir reden.
Ja, manchmal sind die, wenn du irgendwo Eis essen gehst, so als Eiswaffel quasi da
ja,
oben
aber
drin.
Ja, aber das ist ja 100-mal geiler, was du bekommen hast.
Ja, genau. Also ich habe diese länglichen Röllchen, aber noch mit Haselnusscreme drin. Also quasi Nutella da drin, kann man sagen.
Das ist ein Brett.
Die sind wirklich geil.
Ja.
Cool.
Props.
Schade, dass ich alle heute schon aufesse. Also wenn ihr den Podcast hört, dann gibt's sie nicht mehr.
Weg. Ja, ein gutes Geschenk.
Ja,
doch. Dass es die zu kaufen gibt, irre. Okay.
Die Messlatte liegt jetzt hoch.
Das stimmt. Jetzt musst du. Was war nochmal gestern drin bei dir? Du hast mir erzählt, ich hab's vergessen.
Oh, ich habe ganz romantisch ein Kästchen mit 24 Karten drin gehabt, wo so verschiedene Dinge draufstehen. Unsere 5 Rituale, da haben wir uns kennengelernt, bla bla. Hab alles ausgefüllt, handschriftlich, und jetzt hat sie jeden Tag nochmal so eine Karte, die sie sich angucken kann. Ich bin halt einfach süß, auch, ne? Ja, aber das muss man manchmal sein, Nico. Nützt nix.
Na gut.
Nächstes Jahr dann bei dir.
Nächstes Jahr.
Ich schenke dir so 24 Karten.
Das wäre schön. Darüber würde ich mich sehr freuen. Denn es ist auch kein Kitsch. Denn es ist nur ein bisschen weird. Aber ich würde mich trotzdem drüber freuen.
Ich denke drüber nach.
So, also 6-Punkte-Podcast nächste Woche. Was sagst du?
Ja, nee, habe ich nicht gesagt. Aber hoffe ich natürlich.
So, gefragt, was sagst du? Und wir sind uns einig, das machen wir. Komm. Jetzt, wo wir noch mal ein paar Minütchen drüber nachgedacht haben.
Wir hauen die weg. So.
Beide.
So. Perfekt. Kompromisslos.
Gehabt euch wohl, meine Freunde. Genießt den Dezember. Ich hoffe, es schneit bald. Kuss geht raus. Ein weihnachtlicher Kuss Richtung Malte Giesemann. Bis nächste
Kuss zurück. Advent, Advent.
Der Pinguins Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter vespa.de.